Ja, ihr Lieben, wir sind im Buch Esra angekommen und um das noch einmal geschichtlich einzuordnen, wir haben gelernt in den ersten und zweiten Buch Chronik, dass diese Bücher dazu dienen sollten, den Leuten, die aus der Gefangenschaft, aus Babel zurückkamen, daran zu erinnern, was sie aus der Geschichte lernen können, was sie von der Geschichte Gottes mit Israel lernen können, was sie besser machen können. Und Esra spielt nun genau in der Zeit, wo die Leute zurückkamen aus der Gefangenschaft in Babylon, zurückkamen nach Jerusalem und Jerusalem wieder aufbauen sollten, den Tempel wieder aufbauen sollten. Es ist also wieder Geschichtsschreibung, die hier fortläuft. Was haben Sie denn mitgenommen an Ermutigung aus 1. und 2. Chronik? Haben Sie sich das zu Herzen genommen? Wie ist es weitergelaufen? Hat Gott seine Treue tatsächlich weiter beibehalten, wie uns 1. und 2. Chronik doch so deutlich gemacht haben? Das Buch 2. Chronik, es endet mit einem königlichen Edikt, mit dem sogenannten Kyrus-Edikt. Und das hat der König Kyros, das war der Perserkönig, die Perser haben das babylonische Reich eingenommen, und Kyros war der König Persiens und 539 vor Christus hat er einen königlichen Erlass geschrieben. Und in diesem Erlass, da ordnet er an, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Und so endet 2. Chronik und so beginnt Esra 1 mit diesem Kyrus-Edikt, mit diesem königlichen Erlass. Es ist eine Art Abschrift dessen, was der König Kyros beschlossen hat. Und zwar, ja, die Gefangenen aus Juda, sie dürfen wieder zurückkehren. Sie sollen wieder zurückkehren und ihrem Gott den Tempel wieder aufbauen, den Nebukadnezar damals niedergerissen hat. Und wir erfahren von den ersten Rückführungen, von den ersten Leuten, die zurückkehren, um den Tempel wieder aufzubauen. Es ist eine Rückführung in das Land, in das verheißene Land, eine Rückkehr zu der biblischen Form des Gottesdienstes, wenn man so will. Und in diesem Sinne ist es ein Buch der Reformation. Ein Buch zurück zur wahren ursprünglichen Form. Wir haben hier in der Gemeinde, Robert hat eine Predigtreihe durch das Buch Esra gehalten, auch genau mit diesem Schwerpunkt. Es ist ein Buch der Reformation. Es führt uns zurück. Ursprünglich war das Buch Esra zusammen mit dem Buch Nehemia ein Buch. Und dann im Laufe der Zeit wurde das einfach aufgeteilt auf die beiden Hauptcharaktere. Ja, das Buch Esra hat den Priester Esra als Hauptcharakter und das Buch Nehemia geht dann hauptsächlich um den Statthalter Nehemia. Und eben dieser Esra, von dem wird vermutet, dass er wahrscheinlich das ganze Buch geschrieben hat. Man findet aber keine eindeutigen Hinweise, aber es gibt einige Anmerkungen, die das begünstigen, und das ist die traditionelle Überlieferung, dass Esra das aufgeschrieben hat. Esra selbst kommt aber tatsächlich erst im 7. Kapitel, wo er spricht, wie er selbst auch nach Jerusalem gezogen ist. Wenn wir das Buch mal gliedern wollen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mal 4 Hauptpunkte gewählt. Die ersten beiden Kapitel, sie beschreiben diesen königlichen Beschluss und die Rückkehr nach Jerusalem. Die erste Rückkehr, die erste Gruppe, die nun nach Jerusalem zieht. Wie gesagt, erstes Kapitel, das Kyrus-Edikt. Und eine Gruppe zieht mit Zerubbabel nach Jerusalem. Zerubbabel wird hier mit seinem persischen Namen angesprochen, Sheshbaza. Wir kennen das aus dem Buch Daniel, dass die hebräischen Namen dann gerne unter den Persern andere Namen bekommen haben. So ist es wahrscheinlich hier auch mit Zerubbabel. Das Interessante ist mit Zerubbabel, Zerubbabel ist der Enkel von Jechonja, der letzte König Judas. Das heißt, Zerubbabel ist tatsächlich noch genau in der Linie der königlichen Dynastie. Er ist der aus der Nachkommenschaft Davids kommt. Und Zerubbabel, das heißt Spross Babels, ja, er, der in Babel erst aufgekommen ist, wahrscheinlich. Er ist es nun, einer der Hauptpersonen, zusammen mit einem Priester, die erste Gruppe nach Jerusalem wieder zurückführt. Und im zweiten Kapitel finden wir dann eine große Auflistung all der Namen von diesem ersten Schwung, die zurückgekehrt sind nach Jerusalem. In den Kapiteln 3-6 lernen wir von dem Wiederaufbau des Tempels. In Kapitel 3 fangen sie an, den Altar aufzubauen, damit sie wieder opfern können. Dann feiern sie auch gleich ein Laubhüttenfest und sie führen die regelmäßigen Opfer wieder ein. Ihr müsst verstehen, in Babylon hatten sie nicht mehr die Möglichkeit, Gott zu opfern, wie sein Wort es befiehlt. Der Tempel war nicht mehr da. Sie hatten keinen Ort, wo sie Gott wirklich opfern konnten. Und hier, das Erste, was sie nun machen, ist, sie bauen wieder ein Altar auf. Sie wollen wieder um Gnade, um Versöhnung, um Vergebung bitten vor dem lebendigen Gott. Und dann setzen sie auch die Fundamente ein. Ja, sie wollen nicht beim Altar Halt machen, der Tempel soll aufgebaut werden. Und Nebukadnezar hat den komplett niedergerissen und so fangen sie nun an, das Fundament wieder zu setzen. Aber schon im Kapitel 4 erfahren wir, dass hat alles so verheißungsvoll begonnen, aber dann gibt es schon die erste Gegenwehr. Da im Land leben andere Völker, auch Samariter, eine Art Mischvolk und so einige, die sind sehr, sehr skeptisch, was die Juden da machen. Und sie geben Widerstand. Ja, sie schreiben sogar an den König, das ist unter der König Ahasveros, und sie sagen, also diese Juden, die dürfen auf keinen Fall den Tempel aufbauen. Ja, sie geben alle möglichen Argumente, die werden dann keine Steuern mehr zahlen und der König wird entehrt, wenn sie sich hier so autonom ausbreiten. Und außerdem waren sie früher schon ein rebellisches Volk. Er soll doch mal in den Geschichtsbüchern nachschlagen. Und wenn man denen nur einen kleinen Finger gibt, die werden das ganze Land erobern und für sich beanspruchen. Und so kommt es tatsächlich zum Baustopp. Ja, über 20 Jahre liegt das Fundament da, aber es wird nicht weitergebaut. Und erst in Kapitel 5 lesen wir dann, da treten zwei Propheten auf. Der Prophet Haggai und der Prophet Zacharia, von denen wir auch einzelne Bücher haben in den Prophetenbüchern. Und sie weissagen, sie reden das Wort Gottes zu dem Volk. Und mit Unterstützung dieser prophetischen Ermutigung beginnen sie nun trotzdem weiterzubauen. Trotz aller Gegenwehr, trotz all dem, was die anderen Völker dort an Argumenten bringen wollen, um sie am Bau zu hindern, tatsächlich mit dieser prophetischen Unterstützung, mit der Ermutigung des Wortes Gottes, fassen sie Mut und fangen an zu bauen. Und sie sagen auch, als dann die anderen Völker sagen, ja Mensch, wer seid ihr denn eigentlich, dass ihr hier euch einfach erlaubt, den Tempel wieder aufzubauen, obwohl der König es euch doch verboten hat. Ja, dann sagen sie, wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde und wir bauen das Haus wieder auf. Eine Ermutigung durch diese prophetischen Worte Gottes, die er durch Haggai und Zacharja gesprochen hat. Und dann in Kapitel 6, da lesen wir dann, dass der Tempel fertiggestellt wurde, und zwar auch mit königlicher Unterstützung. Es wurde dem König alles vorgelegt, Darius, und er hat tatsächlich mal geschaut, wie das denn so in den Geschichtsbüchern war. Und da hat er festgestellt, oh, der König Kyros, der hat sogar befohlen, dass der Tempel aufgebaut werden sollte. Also lässt er auch einen Erlass und sagt, es soll nicht nur erlaubt werden, dass der Tempel aufgebaut wird, nein, sogar von den Steuern des Landes, also von all diesen Völkern, die sich dagegen erhoben haben, von denen sollen sogar das noch unterstützt werden, dass der Tempel fertiggestellt werden kann. Hier sehen wir die Souveränität Gottes. In Kapitel 7 und 8 beginnt dann die Geschichte von Esra. Esras Reise und Auftrag. In Kapitel 7, es beginnt so, nach diesen Begebenheiten nun zog unter der Regierung des Artasastra, der König von Persien, Esra herauf. Der Sohn Serajas und so weiter wird genannt, dass er direkt von Aaron, dem Hohepriester, abstammt. Und in Vers 8 lesen wir, dass es im 7. Jahr des Königs Artasastra war. Das bedeutet, hier ist eine Lücke zwischen der Fertigstellung des Tempels und der Reise von Esra von 57 Jahren. Also nach 57 Jahren, nachdem der Tempel fertiggestellt wurde, reist nun Esra auch in einer zweiten Rückkehr. 458 vor Christus reist er auch nach Jerusalem. Und er hat einen besonderen Auftrag. Und zwar kriegt er einen Auftrag direkt vom König. Esra, der Schriftgelehrte, der Gesetzeskundige, er soll das Wort Gottes, das Gesetz Gottes aufrichten in Juda. Ja, er soll das Volk lehren, nach dem Gesetz, nach dem Wort Gottes zu handeln. Auch hier sehen wir, wie die Souveränität Gottes durchscheint, wie er selbst den König gebraucht, um sein Wort zu festigen. Und Esra zieht in Kapitel 8 dann mit einer Handvoll Begleitern, zieht er tatsächlich nach Jerusalem, bringt sogar viele Schätze mit, die der König ihm noch mitgibt, damit sie dort den Tempel auch weiter dienen können. Und Kapitel 9 und 10 ist dann eine Beschreibung dessen, was Esra vorfindet in Jerusalem. Wir haben gehört von dem Tempel, der aufgebaut wurde, wie eifrig sie waren und wie Gott ihnen geholfen hat, trotz all der Widerstände. Aber was Esra hier vorfindet, das bringt ihn zunächst zur Buße, zur Trauer. Er ist tief erschüttert über den moralischen Zustand des Volkes. Sie haben sich in den Jahren mit all den umliegenden Völkern vermischt, haben sich verheiratet mit gottlosen Frauen, die irgendwelchen anderen Götzen dienten und nicht dem lebendigen Gott. Es war eine äußere Form, dass der Tempel wieder aufgebaut wurde, aber man merkte, dass die Herzen waren weit weg. Sie haben sich noch nicht getrennt, wirklich, von der Gottlosigkeit. Und wir lesen ein bewegendes Bußgebet in Kapitel 9. Ich lese mal ein paar Verse. Kapitel 9 ab Vers 6. Hier redet Esra in Ich-Form. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich, und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis zum heutigen Tag. Und um unserer Sünden willen sind wir, unsere Könige, unsere Priester, der Gewalt der Könige der Länder preisgegeben worden, dem Schwert, der Gefangenschaft und der Plünderung und der Beschämung des Angesichts, so wie es heute ist. Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden. Er hat uns Gerettete übrig gelassen und uns einen Zeltpflock gegeben an einer heiligen Stätte. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht und uns ein wenig Belebung geschenkt in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir. Aber in unserer Knechtschaft hat unser Gott uns nicht verlassen, sondern er hat es gefügt, dass wir Gnade gefunden haben vor den Königen von Persien. Er hat uns Belebung geschenkt, das Haus unseres Gottes aufzurichten und seine Trümmerstätte wiederherzustellen. Er hat uns eine Schutzwehr in Juda und in Jerusalem gegeben. Und nun, unser Gott, was sollten wir nach all dem sagen? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du durch deine Knechte, die Propheten, geboten hast, indem du sprachst, das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein beflecktes Land. Wegen der Befleckung der Völker der Länder, wegen ihrer Gräuel, mit denen sie es vom einen Ende bis zum anderen durch ihre Unreinheit erfüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter mit ihren Söhnen, so sollt ihr nun nicht eure Töchter mit ihren Söhnen geben und ihre Töchter nicht als Frauen für eure Söhne nehmen und so weiter. Er sieht hier das große Heilshandeln Gottes. Und die gegenwärtige Situation, sie bringt ihn zur Buße, sagen, unsere Sünden sind bis zum Himmel gekommen. Nach all der Güte Gottes, wie groß ist da die Verschuldung der klaren Übertretung seines Wortes. Und dann wird in einem langen, aufwendigen, individuellen Prozess werden Mischehen aufgelöst von denen, die wo die Frauen gottlos waren. Ja, es wurde aufgetragen, sich von diesen Sünden zu trennen. Eine harte Entscheidung, wie man aus heutiger Sicht denkt. In 1. Korinther 7 erfahren wir von einer Situation in Korinth, wo auch die Frage ist, oh, wenn ich mich bekehrt habe und mein Partner ist ungläubig, muss ich mich dann auch von ihm trennen, so wie unter Esra? Und Paulus sagt, nein, such nicht von dem Partner loszukommen, aber lebe dein Glauben entschieden. Dass es innerlich fest ist. Aber hier in Esra muss tatsächlich ein klarer Schnitt vollführt werden. Hier geht es um Israel, das erwählte Volk Gottes, und hier war eine klare Trennung, auch äußerlich notwendig. Wir werden nachher noch darauf kommen, warum das auch so wichtig ist. Wir wollen aber noch schauen, in diesem Buch, wir stellen uns immer noch zwei Fragen. Was lernen wir in diesem Buch über das Wesen Gottes? Und können wir in diesem Buch schon etwas an einer Verheißung des Christus erkennen? Das Erste, was dieses Buch sehr, sehr deutlich macht, ist, Gott ist treu. Gott ist treu. Gott erfüllt seine Versprechen. Wenn man mal schaut, es ist bemerkenswert. Schlagt mal mit mir auf, Jesaja, Kapitel 44. Jesaja Kapitel 44. Jesaja war ein Prophet zur Zeit von dem König Hiskia. Das heißt, als etwa 700 vor Christus, da war von den Babyloniern noch gar keine Rede. Und Gott spricht durch Jesaja, Kapitel 44, Vers 24, so spricht der Herr, dein Erlöser, und der dich von Mutterleib angebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der den Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht, der das Wort seines Knechtes aufrichtet und den Plan seiner Boten ausführt, der von Jerusalem sagt, es soll bewohnt werden. Und von den Städten Judas, sie sollen aufgebaut werden. Und seine Trümmerstätten werde ich wieder aufrichten. Der zu Meerestiefe spricht, versiege. Und deine Ströme will ich austrocknen. Der von, jetzt kommt's, von Kyros spricht. Mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Jesaja lebte in einer Zeit, da war Jerusalem aufgebaut, bewohnt, der Tempel war in voller Pracht. Aber schon Jahrhunderte vorher prophezeit er sogar mit Namen Kyros, der war noch lange nicht geboren. Dieser Kyros, ich werde ihn dazu bewegen, dass er sprechen wird, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Die Trümmerstätte, es gab keine Trümmerstätte. Ja, die Trümmerstätte soll wieder aufgerichtet werden. Gott erfüllt über Jahrhunderte sein Wort. Er ist treu. Ja, als Israel ins Exil geführt wurde, so viele haben gedacht, jetzt ist alles vorbei. Werden wir dieses Land jemals wiedersehen? Werden wir jemals wieder einen Tempel haben? Und Gott ist treu, trotz der Schuld. Ja, er hat gerichtet durch den König von Babylon, aber er ist treu. Er führt zurück und erfüllt sein Wort. Und Esra betont sogar, dass Gott sein Wort aufrecht erhält. Im ersten Kapitel lesen wir. Und im ersten Jahr des Kyros, also den Jesaja prophezeit hat, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremia erfüllt wurde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Was Esra hier meint, ist, wir lesen in Jeremia 25 ab Vers 11. Jeremia war ein Prophet, der genau die Zerstörung des Tempels erlebt hat, der die letzten Könige Judas gewarnt hat und sie wollten nicht auf ihn hören. Und dann in seinem Buch, da bekommt er eine Verheißung von Gott. Jeremia 25, Vers 11. Und dieses Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Genau das, was passiert ist. Und die Nationen werden dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der Herr. Und am Land der Chaldäer, und ich mache es zu ewigen Einöden, und ich lasse über dieses Land alle meine Worte kommen, die ich über es geredet habe. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia über alle Nationen geweissagt hat, denn viele Nationen und große Könige werden auch sie dienstbar machen. So vergelte ich ihnen nach ihrem Tun und nach dem Werk ihrer Hände. Zwei Dinge, die der Prophet Jeremia hier ganz klar sagt. Zum einen sagt er, die Nation, die Babylonier und alle, die sich erhoben haben, ich werde sie richten. Und das geschah, als die Perser nun das babylonische Reich einnahmen. Aber er spricht auch davon, dass er sagt, 70 Jahre und dann wird die Gefangenschaft zu Ende sein. 70 Jahre. Und dann wird er Juda wieder befreien. Und das ist das, wovon das Buch Esra uns Zeugnis gibt. Kyros erlässt diesen Beschluss und es sind tatsächlich 70 Jahre. Man gibt zwei Auslegungsmöglichkeiten. Entweder 70 Jahre von Zerstörung des Tempels bis zum Wiederaufbau des Tempels, kommt ziemlich genau hin, oder von der ersten Deportation unter babylonischer Gefangenschaft. Der erste Eroberung Nebukadnezars, da hat er schon eine ganze Gruppe aus Jerusalem mit nach Babel verschleppt. Und von dieser ersten Deportation, als der Tempel zwar noch nicht zerstört war, aber bis zum Erlass von diesem Edikt des Kyros sind es auch ziemlich genau 70 Jahre. Auf jeden Fall beweist uns das Buch Esra, Gott ist treu, er erfüllt seine Versprechen. Das, was er zusagt, das hält er. Wir können uns auf ihn verlassen. Und als Beweis dieser Treue ist das Buch Esra angesammelt von königlichen Briefen und Erlässen. Das ist Geschichtsschreibung hier. Das ist das, was wirklich passiert ist. Das ist nicht nur irgendwie eine Märchengeschichte. Hier können wir hautnah erleben, die Treue Gottes. Aber das Buch Esra macht uns auch deutlich, Gott ist absolut mächtig. Er regiert souverän. In Sprüche 21, da heißt es, Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Und das Buch Esra ist wie eine Beschreibung dessen, dass Gott die Herzen der Könige lenkt, wie er will. Wir erfahren von Kyros, den Gott selbst erweckt und ihn nun dazu führt, dass er den Beschluss aufschreiben soll, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden, der Tempel soll wieder aufgerichtet werden. Kehrt zurück, baut eurem Gott einen Tempel. Wie kommt es dazu? Wieso hat Kyros das beschlossen? Gott ist mächtig. Ja, er führt aus. Darius, nachdem er all die Argumente bekommen hat, warum er bloß die Juden nicht den Tempel aufbauen lassen sollte. Nein, er schaut in die Geschichtsbücher und sagt, nein, umso mehr, es soll sogar noch subventioniert werden. Es soll sogar noch gefördert werden. Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche. In Esra 6, Vers 22, da heißt es, das ist direkt nach der Vollendung, nach der Fertigstellung des Tempels. Und sie begingen das Fest der ungesäuerten Brote, das ist das Passafest, 7 Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie froh gemacht und ihnen das Herz des Königs von Assur zugewandt. Ihre Hände bei der Arbeit am Haus Gottes, des Gottes Israels zu stärken. Gott hat das Herz des Königs ihnen zugewandt. Seht ihr? Das Buch Esra gibt keinen Zweifel daran. Das war nicht einfach ein besonders günstiger Zufall, irgendwelche politischen Verhandlungen, die das irgendwie gefördert haben. Nein, Gott hat das Herz des Königs zugewandt. Ja, Gott ist mächtig. Und Esra schreibt dann in seinem Bericht, in den Kapiteln 7 und 8, schreibt er ständig davon, dass alles konnte nur passieren, weil die gute Hand Gottes über uns war. In diesen 2 Kapiteln kommen das 6-mal vor, dass er diese Wendung nimmt. Ihr müsst es nicht mit aufschlagen, ich lese es einfach mal hintereinander weg. Esra 7, Vers 6. Dieser Esra zog herauf von Babel, und er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hat. Und der König gewährte ihm, und jetzt, da die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war, all sein Begehren. Ja, Gott ist mächtig hier. All die Gunst, die Esra erfährt, es ist, weil die gute Hand Gottes über ihn war. Dann 3 Verse später. Denn am 1. des 1. Monats hatte er den Hinaufzug aus Babel festgesetzt. Und am 1. des 5. Monats kam er nach Jerusalem, weil die gute Hand seines Gottes über ihn war. Selbst die Reise, Esra traute sich nicht, noch um extra Wachen zu fragen. Er wollte sich einfach nur Gott anvertrauen. Und ja, weil die gute Hand Gottes über ihn war, gelangte er sicher nach Jerusalem. Esra 7, 28, da heißt es, Ich fasste Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Und ich versammelte von den Familienoberhäuptern aus Israel, dass sie mit mir hinaufzögen. Esra 8, Vers 18, da ließen sie, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war, einen einsichtsvollen Mann zu uns kommen von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels und Scherebja mit seinen Söhnen und seinen Brüdern. Weil die gute Hand Gottes über uns war. 8, Vers 22, denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Die hatten ja eine ganze Menge Schätze dabei und eine lange Reise. Und dann heißt es, wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen, aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Sie vertrauen auf die gute Hand Gottes, auf die mächtige Hand Gottes, sie zu bewahren und die Feinde zu schlagen. Esra 8, 31. Und wir brachen vom Fluss Ahava am 12. des ersten Monats auf, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns. Und er errettete uns von der Hand des Feindes und dem Hinterhalt am Weg. Gott ist mächtig. Und dieses Buch, es erinnert uns daran. Gottes Hand ist stark. Sein Arm ist ausgestreckt. Selbst die größten Könige, die das ganze Gebiet beherrschten, die Perser, die das riesige Reich der Babylonier erobert haben, Gott kann ihr Herz wenden, wie er will. Eine Ermutigung auch für uns heute. Auch ein Grund, warum wir für die Politiker beten, weil wir wissen, Gott ist mächtig. Und wir sehen hier in diesem Buch auch, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Wir haben es gelesen in dem Bußgebet von Esra. Esra erinnert sich an all die Gnade Gottes. Es ist Gnade, dass Gott überhaupt einen Überrest aus Israel übrig gelassen hat. Verdient haben sie es nicht. Es ist Gnade, dass er Kyros auferweckt hat, damit er sie wieder aus der Gefangenschaft zurückführt. Dass er seinen Heilsplan weiterführt mit seinen Erwählten. Das ist Gnade. Nicht Verdienst, nicht Anspruch, nicht Recht. Gnade. Gott ist gnädig, das sehen wir hier immer wieder. Wie er seinem Volk Gunst schenkt. Wie er auch die politisch hochbrisanten Situationen doch lenkt, dass sie den Tempel aufbauen können, dass sie geschützt werden vor all der Gegenwehr, vor all den Widerständen der anderen Völker. Aber die Tatsache, dass Gott gnädig ist, bedeutet nicht, dass er nachlässig ist. Gerade in den letzten zwei Kapiteln, da sehen wir, ja, Gott beweist Gnade, inmitten auch gerechter Strafe, dass er Israel wieder zurückführt. Aber auch inmitten dieser Gnadenzeit, wo sie sich freuen, wo sie Feste feiern, wo sie den Tempel wieder aufbauen, trotzdem straft er auch die Sünde. Macht deutlich, Sünde hat Konsequenzen. Die Gnade soll uns nicht dazu führen, dass wir einfach in den Sünden leben, wie Paulus auch in Römer 6 beschreibt. Nein, vielmehr, diese Gnade soll uns zeigen, oh, aus Dankbarkeit gegen Gott, wie viel mehr sind wir verpflichtet, ein heiliges Leben zu führen nach seinem Wort. Das ist es, was Esra hier so sehr betont in seinem Bußgebet und dann auch in seinen Handlungen. Wir müssen uns trennen von der Sünde und in Dankbarkeit unserem gnädigen Gott dienen. Verheißungen auf Christus. Was lehrt uns dieses Buch über Christus? Wir haben schon viel gesprochen über die Ämter Jesu Christi. dass er der wahre König ist aus der Nachkommenschaft Davids, dass er der wahre hohe Priester ist, der uns mit Gott verbindet, dass er der wahre Prophet ist, der uns alle Wahrheiten lehrt. Und all diese Ämter, wir finden sie auch hier in diesem Buch Esra. Aber dieses Buch, es geht um die Rückführung, um die Reformation. Es geht darum, dass eine Trennung stattfindet, eine Trennung von Babylon aus der Gefangenschaft und eine Trennung von der Sünde. Und das ist es, was die Bibel uns verheißt, im Endeffekt erst durch Christus vollzogen wird. Erst durch Christus sind wir von unserem alten Leben getrennt, wo wir Sklaven der Sünde waren. Und erst durch Christus trennt er uns, beschneidet er unser Herz, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde sind, dass wir gereinigt werden, kontinuierlich geheiligt werden. Christus ist es, der uns reinigt im Wasserbad des Wortes. Und so ist es auch hier. Hier findet eine doppelte Trennung statt. Eine Trennung von Babel. Ja, sie dürfen zurückkehren aus der Gefangenschaft. Und dann eine Trennung von diesen falschen Gewohnheiten, dass sie sich vermischt haben mit einem gottlosen Volk. Hier geht es nicht darum, dass wie bei Ruth oder ähnlichen Frauen, die zum Glauben gekommen sind und mit Teil dieses Volkes sein wollten, sondern hier geht es darum, götzendienerische Frauen. Nehemia im nächsten Buch macht das nochmal deutlich, unter Salomo haben sie doch gelernt, wie gefährlich das ist, wie schnell man zum Götzendienst verführt werden kann. Und das Wort Gottes, das Gesetz sagte sogar eigentlich, hier muss eine Todesstrafe kommen. Und in diesem Sinne ist es aber fast noch gnädig, dass Esra sagt, nein, lasst sie ziehen. Lasst sie hinausgehen. Aber das Volk Gottes soll hier nicht vermischt werden. Es ist auch Jesus, der die wahre Rückführung zu Gott bewirkt. Das ist, wenn man so will, ja sein priesterliches Amt. Hier unter Serubbabel kehren sie zurück, die Gefangenen nach Jerusalem, und sie bauen den Tempel wieder auf. Und Jesus sagt von sich selbst, reißt diesen Tempel ab. Ich werde ihn aufbauen in 3 Tagen. Und Johannes sagt, das sprach er von seinem Leib. Johannes 2. Jesus ist der, der den Tempel wieder aufbaut, der wieder wirkliche, wahre Gemeinschaft mit Gott herstellt, der uns zurückführt, ein sündiges Volk unter der Knechtschaft der Sünde, der uns zurückführt zu dem lebendigen Gott. Und tatsächlich um der Treue Gottes willen. Er hat verheißen, das Heil soll von den Juden kommen. Er hat verheißen, dieser Same, der der Schlange den Kopf zertreten wird, wird aus der Nachkommenschaft Abrahams sein. Er wird ein König sein aus der Nachkommenschaft Judas. Durch ihn sollen gesegnet werden all die anderen Völker. Und deswegen hat Gott eifrig darauf gewacht, dass das Volk Israel nicht vergeht, dass es sich nicht auflöst, wie so viele der kanaanitischen Völker, von denen wir lesen, die gibt es heute nicht mehr, haben sich aufgelöst. Gott hat mit Eifer darauf gewacht, dass das Volk Israel, dieses erwählte Volk, bleibt in einer Reinheit, damit er sein Wort erfüllen kann und Christus aus dem Samen Abrahams kommt. Wenn man so will, dieses für uns manchmal harte Gericht, was wir in den letzten beiden Kapiteln hier in Esra lesen, Es hat etwas zu tun mit der Verheißung auf Christus. Gott erhält sein Wort und lässt nicht zu, dass die Sünde und die Begierde von uns Menschen sein Wort zunichte machen. Ja, er führt Trennung ein. Er trennt uns von der Sünde, er reinigt uns. Und das macht er durch seine mächtige Hand und durch sein Wort. Einer der Schlüsselverse, Esra 7, Vers 10, dann heißt es: Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Ordnung und Recht zu lehren. Das ist es, was wahre Reformation herbeiführt. Wir sollen unser Herz darauf ausrichten, dieses Wort zu erforschen. Das ist es, was uns zu Christus führt, uns trennt von der Welt und hinführt zu Gott. Amen.